Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, diesmal zum Thema Tod und Neubeginn, das Vermächtnis von Charlie Kirk. Mein Name ist Wolfgang Fenske, ich bin der Leiter der Bibliothek des Konservatismus und neben mir sitzt mein Kollege Sebastian Krockenberger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind aber heute nicht allein, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Benedikt Rüß ist Volontär der Wochenzeitung Junge Freiheit und ein, ja, würde ich sagen, exzellenter Kenner der USA und vor allem ihrer konservativen Szene. Lieber Herr Rüß, es freut mich, dass Sie heute da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Gern. Ja, am 10. September 2025 wurde der christlich-konservative Aktivist Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University ermordet. Er war Gründer und Präsident von Turning Point USA, einer konservativen Jugendorganisation mit rund 250.000 studentischen Mitgliedern, über 150 Vollzeitmitarbeitern und einer Präsenz an über 3.500 Highschools und Colleges in den ganzen USA. Seine Social-Media-Kanäle erreichen monatlich über 100 Millionen Menschen. Sein Twitter-Account oder X, wie man heute sagt, gehört zu den 10 aktivsten weltweit. Er moderierte bis zu seinem Tod außerdem den Podcast Charlie Kirk Show und trat mit seinem Debattenformat Prove Me Wrong landesweit in Hochschulen und Universitäten auf. Mit seinem Buch The MAGA Doctrine, The Only Ideas That Will Win the Future, hat er 2020 einem größeren Publikum die Ideen von Donald Trump erklärt und nähergebracht. Am 21. September 2025 fand die Trauerfeier für Charlie Kirk im Football Stadium in Glendale, Arizona statt. Das war für deutsche bzw. europäische Verhältnisse doch eine etwas eigentümliche Mischung aus Trauerfeier, Gottesdienst, politischem Event und Show. Wir wollen heute versuchen, das Phänomen Charlie Kirk besser zu verstehen. Wir wollen fragen, wofür er inhaltlich genau stand und was für ein Konservatismus das ist, den er vertrat. Vielleicht sogar am Ende die Frage uns stellen, können wir etwas von ihm lernen. Lieber Rüß, da Sie heute sozusagen unser Gast und Fachmann sind, geht an Sie die erste Frage. Ihnen war ja Charlie Kirk auch schon seit längerem ein Begriff. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Attentat auf ihn hörten?
Also ich war auf jeden Fall schockiert, weil ich erkannt habe unmittelbar, dass das ein Einschnitt für die amerikanische Politik sein wird, ein Riesenverlust auch für den amerikanischen Konservatismus und die Bewegung, die ja maßgeblich auch daran beteiligt war, Donald Trump den Wahlsieg 2024 zu bescheren. Und mit ihm ist eine große Stimme des Konservatismus einfach ja weggebrochen. Und gleichzeitig, ja, da er auch so diese Brückenbauer, diese Bridge-Builder-Funktion hatte, dadurch, dass er eben in diesen Diskurs ging mit fundamental andersdenkenden Menschen, wusste ich auch, dass das ja für gesellschaftliche Verwerfung sorgen kann.
Was mir im Nachgang auffiel, ich habe mir also auch vor 10 Tagen die Trauerfeier angesehen, die ging über 8 Stunden, ich habe nicht alles gesehen, 8-9 Stunden, aber ausschnittweise habe ich mir auch die Rede von der Witwe von Kirk angehört, die jetzt wohl neuer CEO von Turning Point USA wird. Und ja, ich hatte es ja eben schon so angedeutet, es war schwer einzuordnen, wo man da überhaupt war. Also auch die Witwe selbst hat weniger die politischen Dinge in den Vordergrund gestellt, sondern ja, hat fast eine Art Predigt gehalten, hat da Jesaja 6, also den alttestamentlichen Propheten Jesaja aus der Bibel in den Vordergrund gestellt. Herr, hier bin ich, sende mich, und das auf ihren Mann bezogen, und sagte dann, ja, vor 11 Tagen, also gerechnet von der Trauerfeier an, vor 11 Tagen hat Gott die völlige Hingabe meines Mannes angenommen und ihn dann zu sich gerufen. Und als sie dann dazu übergingen zu erklären, was das Erbe, das Vermächtnis ihres Mannes war, da kamen nicht etwa politische Forderungen, sondern, ja, ich sag mal, so ein Mittelding zwischen Lebensberatung und religiöser Praxis. Geht Sonntag in die Kirche, geht auch den Sonntag drauf in die Kirche, lest in der Bibel, betet immer wieder, seid gute Ehemänner, nicht wahr? Und seid euren Frauen ein Vorbild. Frauen, folgt euren Ehemännern und lebt eure eigenen Gaben aus als Frauen, seid tugendhaft. Also eine merkwürdige Mischung aus Politik und Religion, und in der Rede von Erika Kirk eigentlich deutlicher Überhang des Religiösen. Da fällt es aus europäischer, aus deutscher Sicht so ein bisschen schwer, das einzuordnen. Wie man das aufgreifen und interpretieren will.
Naja, also ich denke, wir müssen uns da auch erstmal auch auf diese Fremdheitserfahrung einlassen und sagen, ja, in den USA ist doch einiges anders als jetzt bei uns in Kontinentaleuropa. Die Dinge auch einfach mal fremd sein lassen. Wir sind es zwar gewöhnt, die USA als vertrautes Land zu betrachten, weil wir US-amerikanische Filme konsumieren. Wir haben US-amerikanisches Essen hier. Da denkt man natürlich, man würde das Land kennen. Aber gerade diese Trauerfeier hat doch eben gezeigt, dass es irgendwie dann doch eine andere Kultur ist, die aber mit uns verwandt ist. Und ich fand eben schon spannend, diese klare Fixierung auf Jesus, diese Betonung der Jesus-Nachfolge, was eigentlich ja auch für die breiten Schichten, die diesen Staat tragen, ein sehr starkes Identifikationsmerkmal ist. Also wenn man da so in die Gründergeschichte der Vereinigten Staaten zurückgeht, ist es eben so, dass in den USA eben Kirche und Staat auf eine andere Art vermittelt werden. In Kontinentaleuropa oder vor allem in Deutschland gehen wir eigentlich von einem Kirche-Staat-Verhältnis aus. Die USA wurden gegründet von Leuten, die eigentlich aufklärerisch und deistisch geprägt waren, die in Freimaurerlogen aktiv waren, und diese Bewegung wurde in der breiten Masse getragen von frommen Leuten, die verschiedenen protestantischen Glaubensgemeinschaften angehörten, also Sekten, ja, abweichenden Bewegungen. Und diese Dynamik ist nach wie vor da. Und Charlie Kirk hat eben immer bibelbasiert argumentiert, die Jesus-Nachfolge in den Mittelpunkt gestellt und versucht eben aus der Bibel heraus das abzuleiten, was jeder Mensch aus dieser Freiheit machen soll, die eben in der USA da ist. Es ist eben auch ein anderer Freiheitsbegriff. Seit der 68er Revolution hat sich hier in Europa immer dieser emanzipatorische Freiheitsbegriff sehr stark gemacht. Ja, ich möchte frei sein von Autoritäten, frei sein von Traditionen. In den USA im konservativen Bereich ist immer noch ein Freiheitsbegriff da, der sagt, okay, es geht um die Freiheit, dass du dein Leben gestaltest, und in der Bibel, da findest du Jesus, der dir zeigt, was du aus deiner Freiheit machst.
Aber dieses Konglomerat aus Politik und Religion, das ist schon eigentümlich. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Kirk hat ja mehrere Organisationen gegründet, Turning Point USA, Turning Point USA Action, dann auch Turning Point USA Faith, wo es ihm also genau darum geht, konservative Aktivisten und Politiker mit Pastoren zusammenzubringen, dass die sozusagen ihre Gemeinden und Kirchen konservativ prägen, umgekehrt auch sozusagen den Einfluss von des Christentums in die Bewegung auch stark und aufrecht zu erhalten. Das ist ja schon etwas mehr, als wir in Deutschland, in Europa annehmen würden von einem christlichen Politiker. Hat das seine Ursache womöglich darin, dass man sagen muss, gut, also die hatten nie eine Aufklärung in dem Sinne, nie eine französische Revolution, die hatten eben die amerikanische Revolution, die eben auch nie antichristlich oder antikirchlich war, sondern wo sozusagen dieser Zusammenhang nie verlassen wurde?
Also aus meiner Sicht würde ich sagen schon, denn wie gerade eben auch schon richtig gesagt wurde, Charlie Kirk hat eben auch seine politischen Thesen, seine Argumente häufig bibelbasiert formuliert. Und das ist auch quasi das Fundament seines Schaffens, wenn man so möchte. Und auf jeden Fall gibt es natürlich einen Unterschied generell zwischen dem europäischen und speziell auch deutschen Konservatismus und dem angelsächsischen und amerikanischen Konservatismus. Und eine wesentliche Unterscheidung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der größere, möglicherweise auch so Dissens oder die größere Unterscheidung, die hier gemacht wird zwischen Kirche und Staat, auch im politischen Denken. Das ist in den USA nicht unbedingt so der Fall. Da sagen Kritiker möglicherweise, jetzt wird die Religion politisch vereinnahmt und geradezu gekapert. Und andere sagen, das ist etwas, wo quasi die Grundsätze auch abendländischen Denkens herkommen. Und deswegen kann man das gar nicht entkoppeln, das Christentum auch von politischen Ideen.
War ja faszinierend zu sehen bei dieser Trauerfeier, nicht wahr? Da waren ja zum Teil so kleine Feuerwerke im Hintergrund und Lichtspiele und so. Also da war gar nicht viel von Trauer zu sehen. Auch die Witwe trug ein weißes Kleid, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Als ob sozusagen, ja, ich sag mal, jetzt etwas überspitzt, nicht wahr? Die Auferstehungshoffnung so stark im Raum steht. So ein bisschen analog zur Himmelfahrt Christi, nicht wahr? Er wird enthoben vor den Augen der Leute. Und vom Himmel aus her ist er dann sozusagen weltweit ubipräsent, also überall gegenwärtig. Eben, weil er aufgestiegen ist und gleichsam, nicht wahr, Charlie, du bist nicht weg, du bist nur woanders und wir setzen dein Werk fort. Auch so eine Art Transzendierung des Charlie Kirk, nicht wahr, jetzt ist er zwar als lebender Mensch von uns genommen, aber dadurch, dass er irgendwo im Himmel bei Gott ist, sozusagen kann er von dort aus weltumspannend sein Werk fortsetzen. Das ist schon eine faszinierende Sache, wobei ich auch immer wieder darauf gestoßen bin, in einem Gespräch zwischen Dennis Prager und Charlie Kirk auf einem YouTube-Kanal von Dennis Prager, PragerU, fragt ihn, wenn ich mich recht entsinne, fragt ihn Dennis Prager an einer Stelle, ob er meinen würde, dass ein Großteil seiner Anhänger, also Charlie Kirks Anhänger, Christen seien. Und das verneint Charlie Kirk immer. Nein, er ist sich völlig darüber im Klaren, dass das nur für einen Teil gilt. Aber er hat eben tatsächlich auch den Anspruch, dass das, was er selbst, er persönlich, sagen wir mal, christlich untermauert, auch auf der reinen Verstandesebene nachzuvollziehen ist. Also sein Konservatismus ist ein expliziter Common-Sense-Konservatismus. Also jeder, der seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, jeder, der unterschreiben kann, dass 1 und 1 2 ergibt, muss eigentlich, wenn er sich die wesentlichen Fragen der Politik und der Gesellschaft vorlegt, zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie er selbst.
Ja, und da passt natürlich dazu, dass eben neben dem persönlichen bibelbasierten Glauben eben Charlie Kirk sich natürlich sehr wohl auf die Gründungsdokumente der Vereinigten Staaten von Amerika bezieht. Er sagt eben, wir müssen da weitermachen, wo die Gründerväter angefangen haben. Er bekennt sich zu den Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung, ja, und er bezieht sich auf die Bill of Rights, die in der Verfassung zugrunde gelegt sind, die Federalist Papers führt er an, aber er liefert dann eben eine christlich-konservative Interpretation dieses Erbes der Founding Fathers. Aber er sagt eben, damit will er weiterarbeiten. Ja, er will quasi zurück zu den Wurzeln, aber die eben in einem guten Sinne verstehen und da was aufbauen.
Das ist ja quasi auch die Grundlage überhaupt, wie er politisiert wurde, kann man sagen. Also wenn ich das vielleicht einmal kurz ausführen kann. Generell wuchs er ja in einem Vorort von Chicago auf. Also das ist wirklich eine sehr linke Stadt, also von den Demokraten regiert. Der Vorort allerdings, klassisch, wie man das sich vielleicht bei vielen Vororten in den USA vorstellt, sehr weiß dominiert, Mittelschicht kann man sagen. Und er wuchs eben genau in der Zeit auf, als 2008 eben Barack Obama aus Illinois, aus Chicago, wirklich zu politischer Macht kam. Und er war da eben schon so ein bisschen skeptisch, anders als viele andere Amerikaner, was vor allen Dingen eben auch in Chicago schwierig war und wollte eben, weil er viele Versprechungen eben gemacht hat, war ja schon so ein bisschen prophetisch, Barack Obama. Daran hat er eben gewissermaßen Zweifel, weil er, glaube ich, geahnt hat auch, dass da gewisse Eingriffe staatlicherseits kommen könnten, die er ablehnt, zum Beispiel Thema Second Amendment, also auch das Tragen von Waffen.
Also müssen wir vielleicht kurz genau. noch erläutern, das ist der zweite Verfassungszusatz,
genau.
der letztlich das Tragen von Waffen gestattet.
Genau, genau. Mhm. Beziehungsweise ist ja auch dem Staat ja verbietet, da in die Persönlichkeitsrechte einzugreifen, wenn man so möchte. Also kommt direkt hinter dem ersten Verfassungszusatz, also dem First Amendment, der Free Speech, die also das freie Rederecht garantieren soll. Genau, und dann, also das hat er eben geahnt, weil Barack Obama war eben immer Advokat auch für eine Verschärfung zum Beispiel dieser Waffenrechte. Außerdem hat er eben gemerkt, das war eben in dieser, wie er es genannt hat, Pre-Woke-Era, also der ja, vor Zeit, bevor wirklich dieser sogenannte Wokismus in den USA aufkommt, das können wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen. Und da hat er eben ja solche, diese Vorboten gesehen, und das war im Schulunterricht zum Beispiel der Fall, dass eben sehr wenig auf diese Founding Fathers und was Amerika groß gemacht hat geachtet wurde, sondern eben eher die klassische Kritik an möglicherweise mehr oder weniger allen fundamentalen Institutionen, die die USA eigentlich so ausmachen.
Ja, kurz beim Waffenrecht möchte ich eine kleine Fußnote einfügen. Das ist ja für das US-amerikanische Verständnis in der Hinsicht zentral, dass das quasi die Basis, als Basis der Freiheit der Bürger betrachtet wird, dass ja, so die Bürger quasi in der Lage sind, ihre persönliche Freiheit eigenständig zu verteidigen, dass sie auch in der Lage sind, sich eigenständig gegen Kriminalität zu verteidigen, aber auch, dass es der Regierung sehr schwer fällt, autoritäre Maßnahmen durchzusetzen, weil sie es eben mit einer bewaffneten Bevölkerung zu tun haben. Das muss man, denke ich, schon sagen. Es geht jetzt nicht darum, dass diese Leute einfach einen Spaß an der Waffe haben, wie man einen Spaß an der Modelleisenbahn hat, sondern das wird als Voraussetzung für Freiheit betrachtet.
Weil eben in den USA das ganze Selbstverständnis so ist, dass sich der Bürger ja zunächst einmal selbst in der Verantwortung sieht und das auch, sagen wir mal, sich nicht wegnehmen lassen will. Wenn ich etwas erreichen will durch eine Organisation, dann spende ich selbstverständlich und auch großzügig, weil ich nicht davon ausgehe, dass jemand anders das macht. Wenn ich denke, ich müsste meine Freiheitsrechte verteidigen, sorge ich dafür, dass ich das entsprechen kann, auf politischer Ebene genauso wie beispielsweise durch Waffen in persönlicher Ebene, falls da jemand sozusagen kommt und mich bedroht, mich in meinen Rechten einschränken will. Also der Amerikaner ist von Hause aus so gepolt, dass er letztlich sich oder das Volk in der Verantwortung sieht und weniger den Staat. Also während in Deutschland ja zumal mit unserer starken etatistischen, also staatszentrierten Tradition, wir erstmal davon ausgehen, der Staat wird es schon richten, und nur wo er es nicht tut, da engagiere ich mich vielleicht mal dosiert hier, da und dort in gewisser Weise. Da ist der Ami ja völlig anders gepolt.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, und da auch nicht zu vergessen, diese ökonomische Freiheit, die den US-Amerikanern auch sehr wichtig ist, die auch vieles der genannten Punkte erst ermöglicht. Also erst mit einem gewissen Wohlstands, persönlichen Wohlstandsgedanken hat man erst die Möglichkeit, zum Beispiel zu spenden. Wo der Staat eben dort weniger soziale Wohlfahrt organisiert, macht das eben dort eben ja eine große private Gemeinde zum Beispiel. Ja.
Ja, und jetzt bei der Vorbereitung haben wir jetzt zum Beispiel auch in das Buch Time for a Turning Point reingeschaut, Zeit für einen Wendepunkt. Und da erklärt eben Charlie Kirk ganz klar, dass freie Märkte und der schlanke Staat sein Ziel ist. Also Free Markets and Limited Government. Das hört sich natürlich jetzt für europäische Ohren mehr an wie ein wirtschaftsliberales Ziel und weniger wie ein christlich-konservatives Ziel, ja.
Ich denke, das ist ja gerade das Besondere an den USA, dass das eine das andere nicht ausschließt. Edmund Burke, der Gründervater des Konservatismus, war ja sozusagen von Hause aus ein Liberal-Konservativer. Nicht? War das eine Strömung, die jetzt eigentlich in Kontinentaleuropa oder in Deutschland sozusagen eine ganz spezifische ist. In der Anglosphäre, im angelsächsischen Bereich, ist das ja der große, breite Strom des Konservatismus. Und darum sind wirtschaftliche Freiheit Freiheit und unternehmerische Freiheit immer sozusagen die eine Seite, während konservative Überzeugungen immer die andere Seite bilden. Das ist für die sozusagen sehr viel selbstverständlicher eine Einheit als bei uns, wo wir auch dann sozialpopulistische, sozialkonservative Strömungen haben. Nicht wahr? Ja, wir sind doch alle eins und der Staat müsse sich doch kümmern und so. Eben aufgrund unserer etatistischen Tradition ist das doch eine andere Richtung, die dort eingeschlagen wird.
Ja, auf jeden Fall. Charlie Kirk hat sich auch ja so bezeichnet, dass er einst eigentlich Libertärer war, aber ja mit der Zeit konservativer wurde und sich dann auch wirklich zum Konservatismus und zum Konservativen bekannt hat. Aber eigentlich waren eben seine Ursprünge eher libertärer Natur. Sein politischer Aktivismus begann eben auch mit der sogenannten Cookie Inflation. Das war ja tatsächlich einfach eine Bewegung, die eben sich darüber beschwert hat, dass die Preise für Cookies, also für Kekse, so enorm angestiegen ist. Und
in der Schule.
Genau.
In der Schulzeit.
Genau, in der Schulzeit. Ach, und das hat ihn überhaupt so ein bisschen, also das war sozusagen der Antriebspunkt. Genau, also durchaus so ein wirtschaftlicher Hintergrund auch.
Allerdings, aber wenn ich das richtig deute, doch immer, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbrochen habe, immer doch verstanden als Freiheitsraum, als Ermöglichungsraum für eigene unternehmerische Tätigkeit im weitesten Sinne.
Genau.
Also auch das letztlich ein Ausfluss des Freiheitsgedankens.
Absolut, ja.
Der Libertarismus in Deutschland ist ja eine sehr kleine, sehr enge Nische.
Ja.
Aber der klassische Liberalismus, der sagt ja, ich will ja gerne tun, unternehmerisch tätig sein oder auch wohltätig sein, aber das setzt ja voraus, dass ich selbst Geld habe, dass ich selber sozusagen umsetzen kann. Insofern gehört das Unternehmerische letztlich auch zur Realisierung des Freiheitsgedankens.
Genau. Also sein, das ist richtig. Grundsätzlich auf der politischen Ebene kann man dann sagen, hat sich Charlie Kirk dann eben vielleicht zunehmend vom Liberalismus abgewandt, weil er auch so eine These von dem US-Präsidenten Ronald Reagan internalisiert hat, der eben davor gewarnt hat, dass durch den Liberalismus eben auch Strömungen einsickern können, die Gesellschaft wirklich, die Grundfesten der Gesellschaft, dieser eigentlich ja auch auf Liberalismus basierenden Gesellschaft, zerstören könnten. Und deswegen hat er sich zunehmend einfach auch zum Konservatismus bekannt.
Was? Ja, das ist auch meine Wahrnehmung jetzt gewesen, dass das ja dann auch nochmal spiritueller geworden ist. Und jetzt kommt eben auch ein Buch von ihm raus, wo er die Heiligung des Sonntags empfiehlt, ja, im Sinne von mach Raum in deinem Leben für Gott, ja.
Genau.
Da geht er dann eher in die spirituelle Richtung. Ja.
Ja.
Aber da Sie das gerade ansprachen, mir ist aufgefallen bei der Lektüre, dass natürlich, das ist ja auch bekannt, Charlie Kirk sich politisch in der Nähe von Donald Trump aufhielt. Der hat auch 2020, wie bereits erwähnt, dieses Magerbuch herausgegeben, was vielleicht nicht gerade eine Bibel, aber sozusagen so ein Vademekum, so eine Anleitung letztlich sein sollte, wie tickt Donald Trump, und das hat das ein bisschen erklärt. Manches erschließt sich ja nicht unmittelbar, hat sozusagen die Binnenlogik des Trumpschen Denkens und seines Umfeldes da so ein bisschen versucht zu erklären. Aber aus all dem wird deutlich, dass nichtsdestotrotz Charlie Kirk und vielleicht nicht mal Donald Trump jetzt unbedingt Parteigänger der Republikaner in dem Sinne war, wie es bisher der Fall war. Also Charlie Kirk schreibt an einer Stelle in seinem Magebuch: If old Democrat was something like civil liberties, welfare and nationalism, and new Democrat is something like censorship, socialism, internationalism, while old Republican was something like theocratic, corporate, warlike, then the new Republican formula is roughly free speech, entrepreneurial, pro-peace. Also er stellt sozusagen die alten Demokraten und die neuen Demokraten, den alten Republikanern und den neuen Republikanern gegenüber. Das heißt aber auch, dass er sich, und das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert, weil Sie jetzt da auf Ronald Reagan da den Fokus gelegt haben. Das heißt aber eigentlich auch, dass sich das Denken, wie es Charlie Kirk vorführt und wie es ja sicherlich auch von Trump weitgehend geteilt wird, ja schon im Gegenüber sowohl zur demokratischen Tradition als auch zur republikanischen Tradition verhält. Es gibt auch dieses böse Wort von der Uni-Party, die sozusagen die Kritiker, die davon ausgehen, dass im Grunde die Eliten beider Parteien mehr oder weniger mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung das auch mal an ähnlichen Projekten arbeiten und das Land doch irgendwo in eine ähnliche Richtung bringen. Und dagegen müsste sich jemand wie Trump zunächst innerparteilich, aber dann auch gesamtgesellschaftlich durchsetzen. Insofern ist es doch kein Konservatismus herkömmlicher Art, den Charlie Kirk da vertritt.
Nun ja, vielleicht muss man auch nochmal schauen, seit wann überhaupt dieser Begriff der Uni-Party so populär ist. Der war noch nicht in der Reagan-Ära, würde ich sagen, so populär. Und deswegen kann man sich, glaube ich, eben auch als jemand wie Charlie Kirk, der eben auch eine, ja, vielleicht Renaissance dieser republikanischen Partei gesehen hat oder generell diese neuen Parteibewegungen, dass eben auch sich die demokratische Partei verändert hat, konnte er sich eben problemlos auf jemanden wie Reagan auch noch beziehen. Und ich glaube, auch heute können das Personen aus der republikanischen Partei Führungspersonal problemlos tun, weil Reagan eigentlich doch sehr, sehr unbelastet war in diesen Gedanken und eben nicht unbedingt Teil dieses Vorwurfs war, Teil einer Uni-Party zu sein. Von daher ist das nicht unbedingt ein Widerspruch. Aber auf jeden Fall denke ich doch, dass die Beobachtung zutreffend ist, dass es eben, dass die neue republikanische Partei nicht mehr die alte ist und so auch nicht die neue demokratische Partei, nicht mehr die alte demokratische Partei ist oder das, wofür sie zumindest stehen. Und der Wendepunkt war, denke ich, dann doch 2016 die Wahl von Donald Trump, der die Karten im politischen komplett neu gemischt hat.
Ja, wobei da ja auch eine gewisse Notwendigkeit war. Also George Bush ist ja in den Irak einmarschiert das ist ja eine schreckliche Sache gewesen, die Amerikaner dann jahrelang am Bein hatten, was Hunderttausende von Menschenleben gekostet hat, was die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben hat. Und dieser Irakkrieg ist ja nur ein Element, der im amerikanischen Bewusstsein sozusagen dem Establishment in Washington angehaftet wird. Wir haben ja jetzt schon seit einigen Jahren in den USA eine riesige Drogenkrise. Die Mittelschicht ist, in der Mittelschicht ist der Drogenmissbrauch verbreitet. Das ist auch so eine tiefe Krise. Und aus diesem Krisenbewusstsein heraus ist ja erst dann auch das Bewusstsein entstanden, es muss sich was ändern. Die Eliten in Washington haben das Land vor die Wand gefahren, sie haben das Land in sinnlose Kriege verstrickt. Wirtschaftlich kann der amerikanische Traum nicht mehr erfüllt werden. Da muss was passieren und das ist ja der Anspruch.
Von Seiten der Demokraten und der Republikaner
gleichermaßen. Also sowohl, ne? Sowohl. Das ist ja so, das ist alles dieselbe Elite und die geben sich halt immer ab und zu die Klinke in die Hand. Aber denen geht es eigentlich nicht um Amerika. Und da war ja Trump eigentlich die Spitze einer größeren Bewegung. Und ich denke, das ist letztendlich ja bei dieser Sache mit Charlie Kirk auch sichtbar geworden, dass Trump ja getragen wird von einer breiten Bewegung im Volk. Also auch Turning Point hat ja am Anfang zuerst den Senator Ted Cruz unterstützt. Und als dann klar war, dass es auf Trump herausläuft, haben sie dann Trump unterstützt. Also da hat sich auch eine breite Bewegung im Volk dann eine entsprechende Figur gesucht, die man da an die Spitze stellen kann. Und ich denke, bei Turning Point muss man sich auch wirklich anschauen, was für eine gewaltige Wahlkampfmaschine das ist. In den USA haben ja nicht die Parteien so eine bürokratische Struktur wie jetzt bei uns in Deutschland, wo ja quasi die Parteien manchmal so richtig kleine Staaten im Staat sind, staatsfinanziert sogar. Die haben fast in jedem Landkreis ihre Parteibüros. Und da wird ja dann in Deutschland der Wahlkampf durch die Parteibürokratie organisiert. Hingegen in den USA ist die Parteiorganisation viel lockerer und da sind dann die Parteien angewiesen auf solche Strukturen eben oder auf solche Kampagneagenturen wie Turning Point. Und Turning Point hat ja 2023 einen Umsatz gehabt von über 80 Millionen Dollar. Also das ist eine sehr breit aufgestellte, permanente Wahlkampfmaschine. Und der Anspruch von Charlie Kirk war ja eben auch, die verschiedenen Strömungen zusammenzubringen, um eben diesen politischen Wandel dann in den USA auch durchzusetzen. Und ich habe da auch ein Video gesehen, da hat so eine Frau bei einer Diskussion immer gefragt, ja, ob er jetzt sich vorstellen könnte, demnächst Präsident zu werden und so. Und dann hat er so ein bisschen gelacht und gesagt, ja, also eigentlich nicht, weil es gibt genug Leute, J.D. Vance und vielleicht noch andere. Und eigentlich hätte er ja auch einen viel größeren Einfluss als irgendein gewählter Senator.
Aber Sie sprachen jetzt von Wahlkampfmaschine. Ich habe es aber doch eher so verstanden, dass Sie agieren im Sinne des getrennt Marschieren und Vereinschlagens. Also ich glaube nicht, dass sich Charlie Kirk als unmittelbares Vorfeld von Donald Trump angesehen hat, auch wenn er dieses Magerbuch geschrieben hat. Aber ich glaube nicht, dass er sich an Wohl und Wehe von Trump und der Partei kettet. Was würden Sie jetzt sagen, Herr Rüß? Wie muss man das Verhältnis von beiden auffassen?
Nun ja, also Vorfeld würde ich schon irgendwo sagen. Das Ketten, ja, vielleicht nicht. Also es ist eben immer vielleicht auch dieser rote Faden, der sich hier auch wieder zeigt, dass man mit einem, ja, gewissermaßen Pragmatismus an die Sache rangeht und eben schaut, wo sind die größten Interessensüberschneidungen, wo ist ja auf jeden Fall für das Wohl Amerikas gesorgt. Und dass man sich eben daran einfach orientiert. Und das war jetzt natürlich dann Donald Trump gegenüber Kamala Harris oder davor auch Joe Biden. Das war klar, dass sich dass dieses Feld eben nicht unterstützt wird seitens Turning Point. Und am Ende hat man sich dann doch genau sehr dazu bekannt. Charlie Kirk persönlich auch, muss man doch so sagen. Ja, genau. Also er hat doch sehr dafür geworben und da er auch als persönlicher Freund von Vizepräsident J.D. Vance eben bezeichnet wurde, der eben auch eingestand, dass er mit dafür verantwortlich ist, dass er eben so viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, junge Wähler mobilisieren konnte durch diese sogenannten Field Campaigns, die eben auch wirklich in den Bundesstaaten lokal vor Ort die Stimmen eingefangen haben, wenn man so möchte. Maßgeblich für diese Regierung Trump 2 verantwortlich war, dass die überhaupt zustande kam. Mhm. Ja.
Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Charlie Kirks Campus-Touren, nicht wahr, durchs ganze Land, wo er auf den Campussen von Hochschulen und Universitäten sich eben Diskussionen ausgesetzt hat. Prove Me Wrong, diese Reihe, innerhalb deren er ja dann letztlich auch ermordet wurde, diente er dazu, letztlich genau das klarzumachen. Christlicher Glaube ist das eine, aber ich habe auch sozusagen einen rein weltlichen Anspruch oder mein Konservatismus hat auch einen rein weltlichen Anspruch auf Rationalität, den ich hier im Diskurs vorführe. Auch das finde ich eine sehr interessante Feststellung, die man machen muss, dass der Konservatismus auch von Charlie Kirk einer ist, der sozusagen auf dem Gespräch, auf dem Dialog, auf dem Austausch beruht, wie es ja in diesen Campus-Touren noch deutlich wird. Da gibt es ja Videos ohne Ende, die wurden ja auch nach dem Tod von Charlie Kirk massenhaft gezeigt auf allen Kanälen, wie er mit, wie soll man sich heute ausdrücken, geschlechtlichen Devianzen aller Art ins Gespräch kommt und Anhängern verschiedenster politischer Richtungen, die mal mehr, mal weniger polemisch, mitunter auch durchaus wechselseitig um Verständnis bemüht, mit ihm ins Gespräch kommen. Und er hat mir dabei immer einen sehr sachlichen, nüchternen, auch freundlichen Eindruck gemacht. Also anders, als man es vielleicht von dem etwas bulligen Trump sozusagen her kennt. Also er war sozusagen der Argumentative, der im Diskurs, im Dialog versucht hat, sozusagen die Rationalität Radikalität konservativen Denkens deutlich zu machen. Und ja, das ist nochmal ein ganz anderer Farbtupfer, also dass man aus deutscher, aus europäischer Perspektive auf dieses Phänomen, nicht wahr, während wir doch Trump und Vance, man erinnere sich an den Besuch von Zelensky da, nicht wahr, im Oval Office und so weiter, also da hat man doch den Eindruck, was sind das für Leute und zum Teil grob und beleidigend und so. Also das ist sozusagen auf einer anderen Ebene auch nochmal eine andere Diskursrationalität, die der Kirk da einbringt.
Ja, wobei ich finde das ja auch spannend, was dann bei diesen Campus-Touren stattfindet. Also da geht es bei den Diskussionen schon auch ganz schön zur Sache und die schenken sich da nichts. Das ist wirklich politischer Nahkampf und also Leute haben auch gesagt, dass man durchaus auch so etwas Sokratisches da sehen kann. Sokrates hat gesehen, dass die athenische Demokratie in der Krise ist und hat dann versucht, mit den einzelnen Bürgern zu reden, ins Gespräch zu kommen. Und so hat eigentlich auch Charlie Kirk versucht, gesellschaftspolitische Entgiftung zu betreiben, ja, und mit den Leuten zu sprechen. Und das ist eben auch kulturgeschichtlich sehr interessant, dass er da mit dem Universitätscampus einen Schlüsselort entdeckt hat, wo er der Meinung ist, dass hier die Stellschraube ist, um das Land wieder auf einen guten Kurs zu bringen. Ja, da muss man zurückgehen, auch in die amerikanische Geschichte. Und auch der Gründer unserer Bibliothek, Caspar von Schrenck-Notzing, also der Gründer der Förderstiftung, die hinter unserer Bibliothek steht, und Schrenck-Notzing, von dem wir eben auch den Grundbestand unserer Bibliothek haben, hat ja 68 ein Buch geschrieben, Zukunftsmacher, die neue Linke in Deutschland und ihre Herkunft. Und da hat er eigentlich auch immer wieder darauf hingewiesen, wie das, was damals in den 60er Jahren an den Universitäten in USA stattgefunden hat, hier nach Europa, nach Deutschland geschwappt ist und dann hier diese Wende hin zum Neomarxismus eingeläutet hat. Und es ist eben so, dass dort in den USA diese Campusse so als Art soziales Laboratorium aufgefasst wurden, wo man eben so diese christlich-konservative Mentalität, die ja die USA geprägt hatte, eben noch in den 50er Jahren hinter sich lassen wollte und einen liberalen, demokratischen Menschen erschaffen wollte. Und dafür war der Universitätscampus das Laboratorium. Und also
muss man genau da ansetzen.
Das ist ja auch Und Charlie Kirk stellt sich heute hin und sagt, ja, College ist ein Betrug, ja. Also wenn ihr da Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften am College studiert, einen Haufen Schulden dann macht und dann steht ihr am Ende da und wisst nicht, wie ihr eure Schulden für eure geisteswissenschaftlichen Abschlüsse zurückzahlen sollt, weil ihr eben mit diesen Abschlüssen kein Geld verdient. Und deshalb setzt er eben da im College an und sagt, das ist der Punkt. Wir müssen quasi auch das College, wir müssen die Universität entgiften, wir müssen da die linke Ideologie rauskriegen. Und quasi hier wieder eine sokratische Debatte ermöglichen. Mhm. Und er ist ja auch sehr geprägt durch die klassischen Denker.
Also ganz kurzer Einwurf noch, sokratische Debatte nur zur Erläuterung, also die platonischen Dialoge, die Dialoge, die der Philosoph Platon niedergeschrieben hat, sind Dialoge zwischen Sokrates und fiktiven Gesprächspartnern. Wie weit es da einen historischen Kern gibt oder nicht, ist in der Forschung umstritten. Jedenfalls geht es immer sozusagen, ist die Grundidee, die Sokrates, der Philosoph, der Weise, spricht mit Schülern und im Austausch von Schüler und Philosoph sozusagen tritt Wahrheit, tritt Erkenntnis zutage, und das ist ja letztlich auch das diskursive Prinzip, das abendländische Prinzip von Wahrheitsfindung, letztlich auch das Humboldtsche Ideal der deutschen Universität, und gehört letztlich ja auch zu einer konservativen Kultur, nur um nochmal zu erläutern, was es jetzt mit dem sokratischen Prinzip auf sich hat.
Genau, also und da auch, glaube ich, wichtig, dass es eben auch um eine Moral der Gesellschaft geht, also dass es um eine moralische Gesellschaft geht, die, glaube ich, auch Charlie Kirk gesehen hat, ist im Begriff des Niedergangs vielleicht auch diesen Feind dieser moralischen Gesellschaft sah er, glaube ich, auch politisch im Marxismus, den er auch definitiv bekämpfen wollte. Und ja, auch zahlreiche Akteure in der Politik, aber auch in der Religion dafür ja verantwortlich machte. Also er hatte auch zum Beispiel Papst Franziskus als Marxisten eingeordnet. Aber genau diese Campus-Touren, er war übrigens auch, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, nicht der Einzige, der sowas gemacht hat. Also vermutlich sogar vor ihm hat der auch rechtskonservative Podcaster Steven Crowder damit schon begonnen, mit ja ähnlichen Formaten, dass er sich eben auf einen Campus gesetzt hat mit so ja einfach einem Flipchart, auf dem stand Change My Mind, eine These aufgeschrieben hat und dann Change My Mind. Genau, Charlie Kirk hat das eben auch einfach gemacht. Das war dann doch recht beliebt, einfach zu der Zeit vor Corona. Dann muss man eben sagen, hat das so seinen natürlichen Lauf genommen, weil anfangs ging es auch erst noch ja um allgemeinere Fragen, wie man vielleicht ein besseres Leben oder sowas führen kann. Das kam jetzt in den Campus-Touren auch noch vor. Aber einerseits hat sich der Diskurs mit der politischen Linken doch verschärft, kann man sagen, weil er da eben eine Radikalisierung sah. Ja, in gewissen ja, Unterströmungen, wenn man so möchte. Und andererseits wurden aber auch die Debatten professioneller ausgefochten. Das heißt, und da musste er sich auch eben selber fortbilden, weil er hat auch keinen College-Abschluss. Hat er auch gesagt, er hat noch nie ein College von innen quasi gesehen, aber vermutlich die meisten von außen. Das ist, denke ich, auch ein Schlüsselmoment gewesen, dass er durchaus das Konzept auch bei konservativen Spendern so verkaufen konnte, dass er damit wirklich einen Unterschied machen kann. Denn es gab kaum junge Menschen, die sich wirklich auch eben auf die links geprägten Universitätscampusse getraut haben, um ihre Thesen zu verteidigen und ja, aber dadurch auch Leute gewinnen konnten für diesen klassischen Common Sense. Und so ist er eben auch bei konservativen Spendern sehr erfolgreich gewesen, die das sehr interessant fanden und sehr mutig fanden und sehr ja darin einfach eine Investitionsmöglichkeit sahen, dass ein junger Mensch wirklich diese vielleicht häufig etwas verknöchert wirkenden Thesen verteidigen kann, die aber ja doch sehr aktuell sind.
Ja, also um es nochmal festzuhalten, als junger Mensch auf Basis einer abendländischen diskursiven Rationalität argumentiert auf den Campussen der Hochschulen. Und wenn wir uns jetzt nochmal, wenn wir nochmal in die Inhalte gehen, was hat Charlie Kirk überhaupt inhaltlich vertreten? Dann fällt für mich auf, dass es im Grunde, wie vorhin schon angesprochen, die Prinzipien der amerikanischen Verfassung sind. Insonderheit des ersten und zweiten Verfassungszusatzes, die da also sagen, der erste Verfassungszusatz Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Petitionsrecht, sich an die Regierung zu wenden, um konkrete Änderungen in Gang zu setzen und eben der zweite Verfassungszusatz, der freie Waffenbesitz. Wenn man sich da entlanghangelt, sieht man eigentlich, dass die ganzen Punkte, die er in seinen diversen Büchern thematisiert, in seinen Vorträgen, seinen Reden, aber auch sozusagen die immer wieder die Dreh- und Angelpunkte seiner Diskussionen auf den Universitätscampussen sind, dass sich das immer wieder letztlich um diese Dinge dreht. Also Ehe und Familie als Freiheitsraum zur Gestaltung und zur ja der eigenen, des eigenen Fortkommens, der eigenen des eigenen Umfeldes. Also Familie und Ehe sind sozusagen Freiheitsräume. Er lehnt den starken Staat ab. Warum? Weil der starke Staat natürlich auch mit Freiheitsrechten, die der Einzelne hat, konkurriert. Er lehnt Homosexualität ab, weil sie mit Ehe und Familie konkurrieren. Er lehnt die Affirmative Actions ab, also die einseitige Bevorzugung von Minderheiten aller Art bei Auswahlverfahren, weil das eben wieder mit dem Leistungsprinzip, die er als Liberal, als klassisch Liberaler ja auch, das er auch vertritt, auch konkurriert. Ja, und insofern, wie es Herr Korkenberger schon sagte, ist es eines seiner Ziele, so den Campus rückzuerobern, einen freien Gedankenaustausch zu ermöglichen, um sozusagen vor Augen zu führen, liebe Leute, ihr habt hier Freiheitsrechte, die euch wahlweise von Natur oder durch Gott oder durch die amerikanische Verfassung gegeben sind und die ihr hier in dem, was ihr hier tut, auf leichtfertige Weise aufs Spiel setzt. Und eine Grundlegung für ihn war auch letztlich die Entwicklung, die Wiedergewinnung des klassischen Bildungskanons, also der Liberal Arts, der Artis Liberalis, die ja sozusagen ein Fundament schaffen sollten, anknüpfend so an die beiden Pole Athen und Jerusalem, also griechische Philosophie, christlicher Glaube, dann sozusagen auf diesem Fundament ein abendländisch diskursives, rationales, letztlich eine solche Weltanschauung letztlich auch in die Vereinigten Staaten und in den Westen zu tragen. Aber ich denke, das ist wichtig zu sehen, dass es ihm letztlich immer wieder um Freiheitsrechte ging. Also es war selten, dass er pointiert gesagt hat, also er wurde ja nur selten ganz speziell politisch, nicht wahr? Es ging immer ums Grundlegende, nicht wahr? Bin ich für das? Bin ich gegen das? Dürfen die das? Soll die das dürfen oder nicht? Und letztlich dreht sich alles immer wieder um die Frage, werden Freiheitsrechte durch gewährt und erhalten oder werden sie eingeschränkt? Und sobald eine Einschränkung droht, war Charlie Kirk natürlich einer der Ersten, der gesagt hat, das dürfen wir nicht zulassen.
Ja, wobei natürlich, es war immer Freiheit zu und er hat ja auch die Schlüsselfunktion der Familie immer wieder betont. Also das geht ja auch so weit, dass er quasi auch Frauen abrät, jetzt eine akademische Karriere als Priorität zu setzen oder Karriere als Priorität zu setzen. Er sagt zu den jungen Frauen, also heirate und gründe eine Familie und dann mach das alles mit deinem Ehemann zusammen. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass da in den USA mittlerweile auch wieder ein konservatives Verständnis der Geschlechterrollen und der Familie hochkommt. Was jetzt auch erstmal für europäische Ohren sich sehr, sehr fremd anhört. Also sie hören auch immer wieder in Podcasts oder YouTubes, dass auch Frauen sagen, ja, submit to your husband, ja, unterwirf dich deinem Ehemann.
Was ja hier ein Tabu ist.
Ja, das ist ja, das ist ja im Epheserbrief steht es ja drin, die Frau soll dem Mann untertan sein. Und das ist natürlich was auch richtig verstanden werden muss. Da muss man dann immer sagen, ja, wenn die Amerikaner mal so knackig was raushauen, muss man das immer schon richtig verstehen. Das ist ja für die Amerikaner auch so gemeint, dass das natürlich ein guter Ehemann ist. Ja, und wenn der Ehemann
das anfängt, sagt ja Erika Kirk in ihrer,
ja genau, also wenn der Ehemann da anfängt zu trinken und zu randalieren, dann ist da auch die Hölle los in der Ehe. Ja,
also aber auch warum? Das musst du auch verstehen, weil es hier darum geht, dass die Frau aus konservativer und auch natürlich aus christlicher Sicht eine besondere Berufung hat. Die Berufung zur Mutterschaft und sozusagen die Erwartungshaltung an sie, beruflich Karriere zu machen, sie natürlich in der Ausübung dieses Freiheitsraums, der ihr gegeben ist, wiederum eingeschränkt wird. Also es wird alles immer wieder von der Freiheit her entwickelt.
Ja, und da ist er aber auch neben, würde ich sagen, neben der Universität ist für Charlie Kirk schon quasi die Familie das nächste Schlachtfeld, das zurückerobert werden muss zur Erneuerung der Nation. Und das kann man ja durchaus auch so bei Aristoteles dann schon festmachen, ja, die Familie als Keimzelle des Staates. Das ist natürlich auch hier in Deutschland immer wieder geäußert worden und konservativen Politikern kommt das in Sonntagsreden sehr schnell über die Lippen. Aber Charlie Kirk buchstabiert das ja erstmal durch, was das bedeutet, Familie als Keimzelle des Staates.
Ja. Ja, und auch, genau, er ist natürlich für einen Staat, der sich jetzt nicht besonders einmischt, aber trotzdem ist er auf jeden Fall ein Patriot gewesen, der schon ein starkes Amerika haben wollte und natürlich darauf bedacht war, worauf diese Nation eben fußte, wieder groß zu machen, weil das hat er eben gesehen, dass das eben fundamental bedroht werden würde, auch dieser einende Gedanke der USA, der immer wieder beschworen wurde, aber dann doch durch diese Lagerbildung zwischen Republikanern und Demokraten immer drohte, weiter auseinander zu driften. Und um zu sehen, wie er eben an dieses Ziel kommt, wie kommt man jetzt zurück an zu dieser Großartigkeit quasi der Nation, das ist quasi dann der Weg über die Familie, genau richtig gesagt, formuliert, und zu sagen, okay, was ist, ja gut für diese Gesellschaft, was schlecht. Und ja, gewisse Ideologien, die eben ja vom die er eben sah, gerade von der linken politischen Flanke gefördert zu werden, sind eben nicht gut für diese Gesellschaft. Und deswegen hat er sich entsprechend engagiert, diese Felder auch wieder zurückzuerobern. Und eines dieser wesentlichen Felder war eben auch die Familie, ja, die in so durchaus, kann man sagen, angegriffen wurde in den vergangenen 15 Jahren in den USA.
Ja, und der nimmt dann natürlich auch die Männer in die Pflicht. Also absolut. Er drückt sich da auch immer sehr drastisch aus, ja. Und sagt dann, also solange es deiner Frau nicht gut geht und deinen Kindern nicht gut geht, solange die nicht alles haben, was sie brauchen, gibst du keinen Pfennig für deine eigenen Belange aus.
Genau, also er wollte jetzt keine Macho-Mentalität oder sowas propagieren. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen.
Genau. Ja. Man muss natürlich gleichzeitig auch in Schutz nehmen gegen unsachliche Angriffe, die ihn natürlich immer wieder getroffen haben. Und wir haben das ja hier in der Berichterstattung unserer Medien hinreichend erlebt, was ihm da alles unterstellt wurde an Aussagen, dass er gesagt hätte, beispielsweise Homosexuelle sollten gesteinigt werden. Ich war das natürlich Unsinn. Es wurde ihm ja nur entgegengehalten, dass doch er als Christ Homosexuellen gegenüber auch sozusagen das Liebesgebot anwenden müsse. Ich war nach dem Motto Verständnis für alles haben und warum nicht für Homosexuelle? Und da hat er dann letztlich ja nur dagegen argumentiert, hat gesagt, ja gut, wenn ich mit der Bibel argumentiere, dann muss ich aber auch aus dem Alten Testament im dritten Buch Mose heranziehen, dass Homosexuelle zu steinigen sind. Ne? Also nur das war der Aufweis, sozusagen seine Logik zu sagen, man kann nicht einlinig mit der Bibel argumentieren. Damit kann man letztlich viel beweisen. Das ist kein Argument, welchen Stellenwert die Homosexualität in dem Land haben soll und welche Rechte.
Genau, das war quasi eine indirekte Diskussion mit einer, ja, dezidiert ja doch eher linken Christin, und die wollte eben das Skript als Argument nutzen, um ja gewisse Ideologien einfach zu legitimieren, und ja, er hat dann entsprechend einfach etwas entgegengehalten. Wenn man das dann so wörtlich nimmt, dann kommt man aber ganz schön in die Bredouille, ganz einfach ausgedrückt, und hat das dann eben als Gegenbeispiel genannt und nicht eben als Argument, man sollte danach handeln. Das war richtig, jetzt keine genau. Maxime.
Keine Handlungsanleitung.
Ja, richtig, ganz genau.
Ja. Wobei man auch sagen muss, dass er gleichzeitig aber auch offen war, sozusagen Homosexuelle in die politische Arbeit zu integrieren. Also er hat ja auch gesagt, also solange ihr nicht daraus bestimmte Vorrechte ableitet oder Bevorzugsbehandlung, wenn ihr seid, wie ihr seid, dann ist es eben so, aber auch als Homosexuelle seid ihr herzlich eingeladen, euch politisch zu betätigen, euch aktiv an der Politik zu beteiligen. Das heißt, er hat hier schon eine Differenzierung eingezogen, also doch wieder zwischen einem christlichen Glauben und christlichen Überzeugung auf der einen Seite und einer weltlichen Rationalität, die gesagt hat, gut, was ist vernünftig? Vernünftig ist natürlich, dass sich auch konservative Homosexuelle für den Konservatismus einsetzen. Und denke, das muss man schon deutlich sehen, dass er hier sozusagen nicht linear nur nach einem Prinzip verfahren ist, sondern da schon differenziert gehandelt hat.
Genau, auch da hat er versucht, dann eben wieder einen biblischen Kontext herzuleiten. Also das über den Begriff der Sünde beispielsweise, aber eben auch Gottes Barmherzigkeit zu argumentieren und natürlich auch, dass sie Teil der christlichen Gemeinde sein können. Also das hat er auch nie ausgeschlossen oder sowas.
Ja, aber genau, und er lehnt eben den Akt ab.
Genau.
Da argumentiert er eben.
Praktizierte Homosexualität, ja.
Christentum. Mm, ja. Mm,
so ein anderer Punkt, der ja auch durch die Medien bei uns gejagt wurde, war ja die angebliche Behauptung von Kirk, er würde sich nicht in eine Maschine setzen, die von einem schwarzen Piloten gelenkt würde. Dabei ging es ja in diesem Punkt thematisch um etwas ganz anderes, nämlich um diese vorhin schon einmal benannten Affirmative Actions, also die positiven Diskriminierungen, die besagen, gut, bei bestimmten Auswahlverfahren für bestimmte Berufe oder Studiengänge oder werden, weil man eine grundsätzliche Diskriminierung annimmt, werden sozusagen geringere Anforderungen gestellt an Bewerber, damit die dann im Ergebnis prozentual dann stärker vertreten sind und auch Zugang zu den entsprechenden Ausbildungen und Institutionen haben. Und in diesem Zusammenhang, nicht wahr, also sagt er unter der Voraussetzung, dass im Schwarzen die Zulassung zur Pilotenausbildung leichter gemacht wurde als Weißen, sagt er dann, wenn ich einen schwarzen Piloten hätte, würde ich mich fragen, ob er wirklich qualifiziert ist oder ob er nur wegen einer verrückten Quotenregelung dort ist. So lautet also das Zitat ausdrücklich, und das zeigte, dass es hier überhaupt nicht um Rassismus oder irgendwas ging, sondern tatsächlich nur um die Frage, haben wir hier Regelungen mit diesen Affirmative Actions, die wirklich hilfreich sind, die wirklich sozusagen eine Auslese der Besten ermöglichen, oder haben wir andere fremde Kriterien eingespeist, die sozusagen auf einmal zu einem verzerrten Bild führen und im schlimmsten Falle sogar, wenn es um Sicherheit geht, nach hinten losgehen.
Genau, da geht es ja eben auch um die Untergrabung von Leistungsprinzipien, die er eben auch immer sehr wichtig fand, die auch einfach sehr grundlegend sind für die amerikanische Gesellschaft, kann man sagen. Und das sieht man ja eben auch in akademischen Einrichtungen, auch bei Elite-Universitäten, dass diese DEI-Projekte, also
was ist DEI?
Das bedeutet also Diversity, Equity and Inclusion, also Diversität, Gleichheit.
Equality.
Genau.
Equity ist durchaus.
Equality und Inclusion. Und da geht es eben um Gleichheit und nicht um Gleichberechtigung. Das ist eben auch ein Riesenunterschied, muss man sagen. Dieses Projekt quasi, das oder dieser ideologische Überbau wurde eben bei vielen, vielen Jobs, bei vielen staatlichen Einrichtungen und auch Universitäten, auch Elite-Universitäten mehr und mehr angewendet. Und genau, das ist eben diese sogenannte positive Diskriminierung, die ja auch gewissermaßen gegen die Auswahl von den Besten sich richtet, was zum Beispiel im akademischen Kreis bedeutet, dass vor allen Dingen Asiaten sehr benachteiligt werden und wurden. Denn häufig sind Asiaten eben in den USA, gehören zum Leistungsperzentil, was ganz weit oben ist, und entsprechend Auswahltests wurden dann für andere Ethnien, oftmals eben für Schwarze oder Hispanics, also Lateinamerikaner, nach unten gestuft. Das ist eben seine Kritik, weil genau sowas natürlich dann auch Konsequenzen später, wenn man jetzt eben den Bereich Luftfahrt annimmt, durchaus auch für das Wohl der Passagiere haben kann.
Vielleicht sprechen wir an dem Punkt noch ein weiteres Zitat an, was ihm immer wieder im Nachhinein letztlich vorgehalten wird. Da geht es um das Waffenrecht. Da wird er zitiert mit dem Satz, es ist wert, den Preis einiger Schusswaffentote jedes Jahr zu zahlen, damit wir den zweiten Verfassungszusatz haben können, um unsere anderen von Gott gegebenen Rechte zu schützen. Das ist ein kluger Deal, er ist rational. Natürlich etwas, was ich für deutsche Ohren sehr schwer hören lässt, aber natürlich für einen US-Amerikaner, noch so für einen Konservativen, der den zweiten Verfassungszusatz als Garant seiner individuellen Freiheit so hoch hält, auf der anderen Seite auch wieder verständlich ist, dass er sagt, also ich kann nicht elementare Freiheitsrechte, für die der Amerikaner, zu denen der Amerikaner das Recht auf eigenen privaten Waffenbesitz hinzuzählt, kann ich nicht preisgeben, weil es hier da und dort im Jahr Amokläufe von durchgeknallten Typen gibt, die dann natürlich Leben auf dem Gewissen haben, aber das kann nicht hinreichender Grund sein, dass wir sozusagen dieses Freiheitsrecht, das wir seit Jahrhunderten für uns beanspruchen und haben und auch ja behalten wollen, dass wir das preisgeben. Und mir, ja.
Ja, das war auf jeden Fall auch irgendwie, muss ich sagen, im Nachgang des Todes, der Ermordung, mit die perverseste Häme, dass er quasi, dass dann da eben von Leuten gesagt wurde, jetzt hat er quasi genau das bekommen oder wurde Opfer seiner These. Natürlich hat seine These nie inkludiert, dass man wild auf Leute schießt oder gezielte politische Morde verübt, sondern es geht einfach um diese Verteidigung, um diese Grundlage der Freiheiten, wie wir quasi auch hier in dem Gespräch eingestiegen sind, dass das einfach unverhandelbar ist.
Es ist ja auch so in allen Gesellschaften, dass natürlich Kriminelle immer an Waffen kommen. Ne?
Natürlich.
Die Waffengesetze treffen ja immer die, die es legal anmelden und behalten wollen. Nur die werden ja erfasst, nur die werden überhaupt von Gesetzen getroffen. Der Illegale, der Verbrecher, Mitglieder von Bandenkriminalität und alle anderen, die kommen immer an Waffen. schlafen.
Auch diese Leute halten sich nicht an Verbotszonen oder sonst was.
Richtig, genau. Ja. Ganz genau. Nun ist es aber so, das sind ja, was wir in den letzten 10, 14 Tagen seit dem Tod von Charlie Kirk in deutschen Medien immer wieder gehört haben, was zum Teil ja auch, wie gerade eben besprochen, 1:1 nochmal kopiert wurde. Es ist ja eigentlich alles Kritik, die von linker, linksliberaler, von Mainstream-Seite an Charlie Kirk herangetragen wurde oder im Nachhinein noch wird. Was im deutschen Sprachraum, in unseren Medien gar nicht präsent ist, ist, dass ja Charlie Kirk in den USA auch von rechts kritisiert wurde. Herr Rüß, könnten Sie uns dazu mal so ein paar einführende Hinweise geben, wie man sich das vorstellen
muss? Ja, genau. Also die einzige Erwähnung übrigens in deutschen Medien möglicherweise, also dann im Mainstream oder in Mainstream-Medien, war möglicherweise noch, dass also die Behauptung, dass der Mörder etwa ein Rechter wäre. Und die einzige Verbindung, die es dazu gab, war, dass er eben von rechts kritisiert wurde und dass der Schütze offenbar Memes ausgetauscht hat, die eben auch in der rechten Szene, wie in jeder Szene, einfach sehr beliebt sind. Aber ansonsten, richtig, wenig beleuchtet grundsätzlich ist natürlich entsprechend das Phänomen, dass er auch tatsächlich sachliche Kritik von rechts bekommen hat, teilweise unsachliche Kritik. Aber das ist eben.
Ja, was waren das für Leute, für Strömungen, die Kritik geäußert
genau,
haben?
Genau, also hauptsächlich kann man da, oder eine bekannte Figur aus dem rechten Spektrum, so ja auch zur sogenannten Alt-Right-Bewegung, der alternativen Rechte, die seit den 2010er Jahren Bekanntheit
Also Alt, ALT, nicht OLD, sondern ALT.
Genau, eben nicht Alt, genau, also nicht alternative Rechte. Ja. Genau. Und eine bekannte Figur dort ist der rechte Podcaster Nick Fuentes, der ist Ende 20, 27 meine ich, und also ungefähr im Alter von Charlie Kirk gewesen, etwas jünger eben. Charlie Kirk ist 31 Jahre alt geworden und war ein langer Kritiker von Kirk, weil ja er hat quasi dieses America First Programm, worauf sich auch die alternative Rechte in den USA gestützt hat, bei Charlie Kirk im Prinzip verraten gesehen, durch unter anderem Loyalität zum Staat Israel. Das wollen Figuren wie Nick Fuentes zum Beispiel nicht und sehen darin gewissermaßen Verrat, und hat dort auch sehr verrückte und wilde Thesen, muss man sagen, in den Raum gestellt. Man muss allerdings sagen, jetzt zum Tod hat er sehr versöhnliche Worte angesprochen und eben gesagt, ja, er war mein Konkurrent, mein Opponent, aber eben streng auf politischer Ebene, hat vieles eben anders gesehen, war vielleicht auch noch hier und da isolationistischer zum Beispiel. Da hat er Charlie Kirk oft kritisiert und hat auch dafür gesorgt, dass seine Anhänger, also Fuentes muss man auch sagen, hat eine große Internetgemeinschaft hinter sich. Wegen Kontroversen wurde er von den meisten Plattformen gecancelt. Allerdings vereint er doch sehr viele Anhänger. Das sind die sogenannten Groiper. Die wurden auch immer wieder dazu quasi angestachelt, aufgerufen, auf Veranstaltungen von Charlie Kirk, auch bei Prove Me Wrong Veranstaltungen, aufzutauchen, um ihn von rechts herauszufordern. Also nicht nur eben die Linke wurde auf dem Campus gestellt, wenn man so möchte, von Charlie Kirk, sondern die in Teilen extreme oder radikale Rechte hat das eben auch versucht.
Und ist das auch geschehen? Haben die das gemacht?
Ja, allerdings auch häufig unerfolgreich, weil dadurch, dass dieser Andrang zuletzt auch immer sehr, sehr hoch war bei diesen Veranstaltungen. Also das waren nicht nur einige hundert, sondern teilweise Tausende, die da einfach unter der Woche am Tageslicht zu diesen Veranstaltungen auf dem Campus gekommen sind, war das so, dass er eben auch ein gewisses Sicherheitspersonal hatte und Leute, die auch vorsortiert haben, die dann mit ihnen sprechen können. Und dann wurde eben auch so ein bisschen versucht, teilweise ja diese Leute fernzuhalten, weil das häufig auch, ja, weil die häufig als Störenfriede einfach nur wahrgenommen wurden. Genau.
Und wie erfolgreich, würden Sie jetzt sagen, mit Blick auf den politischen Diskurs, auch innerhalb der Konservativen, der Rechten, wie erfolgreich war der Fuentes? Also jetzt in der Wahrnehmung eines amerikanischen Konservativen, waren das Gleichrangige oder war das im Grunde nur einer, der von der Seite immer wieder reingetreten hat? Wie muss man sich das vorstellen? War das ebenbürtig oder war das schon eine Minorität?
Also von der Reichweite würde ich sagen, definitiv nicht so erfolgreich wie Kirk, kann man sagen, denn vieles innerhalb dieser konservativen Bubble grundsätzlich in den USA, die definitiv größer ist als hier, findet eben auch über Podcasts statt, über Videoformate, über Online-Plattformen, und bei vielen dieser Plattformen wurde Fuentes eben ja schon zu Beginn seiner politisch aktivistischen Karriere gecancelt.
Dass er gar kein Reichweite in dem Sinne entwickeln konnte, wie
genau,
Kirk,
genau. Ja. Und ja, er wurde eben auch dann in etablierten Kreisen, also es gibt ja auch wirklich in den USA große konservative Thinktanks mit sehr viel Geld, die Leute ja zu politischen Figuren quasi hochziehen sollen oder in Schlüsselpositionen bringen sollen. Dieses Phänomen der Seilschaften ist über alle politischen Parteien, über beide politische Parteien, sowohl Demokraten als auch Republikaner, in den USA etabliert. Nun kann man davon halten, was man will, aber es ist eben nun mal von links als auch von rechts der Fall. Und Fuentes war auch auf eben so einer, ja, man kann sagen, Akademie, wurde dort aber eben aussortiert aufgrund seiner politischen Kontroversen. Er hat sich eben klar auch für Dinge wie Remigration bekannt, und da es eben, da ja die USA eher ein Schmelztiegelvolk sind mit auch vielen ethnischen Minderheiten, auch eben in der konservativen Bewegung, wurde vermutlich befürchtet, dass ja er auch möglicherweise US-Amerikaner, die nicht weiß sind, abschieben wollen würde. Belege dafür hatte ich jetzt allerdings keine gefunden. Er ist allerdings definitiv für einen sehr, sehr strengen Migrationskurs und ja hält eben auch ja sehr an diesem Gedanken fest, dass ein nationalistisches Amerika wichtig sei für die Prosperität des Landes. Das ist so Thesen, die Fuentes vertreten hat. Vertritt nach wie vor natürlich, der lebt ja noch.
Also es gibt ja da diese sehr große Podcasterwelt, diese große konservative Medienszene. Können Sie da noch was dazu sagen, wie er sich da jetzt zu anderen Größen in diesem Bereich verhalten hat? Der Charlie Kirk, Ben Shapiro von Daily Wire fällt mir zum Beispiel ein, oder Jordan Peterson.
Genau, also Jordan Peterson ist ja mittlerweile Teil von The Daily Wire. The Daily Wire, auch ein Nachrichtenportal, ein konservatives, mitgegründet eben von Ben Shapiro. Ben Shapiro selbst ein orthodoxer Jude, also auch wirklich gläubig. Diese Nachrichtenportale, diese alternativen Nachrichtenportale und Medien sind in den USA auch seit etwa 10 Jahren kontinuierlich am Wachsen. Häufig sind es eben auch eher konservative und weniger linke alternative Medien. Gibt es zwar auch, aber doch im konservativen Bereich sind da ja größere Player, würde ich sagen. Dann ja, teilweise sind auch unter einer Dachorganisation wie Daily Wire mehrere große, ja, Redner, politische Aktivisten, auch ein Michael Knowles gehört beispielsweise dazu. Und Charlie Kirk hatte seinen eigenen Podcast, aber häufig wurde sich ja gegenseitig eingeladen, diskutiert, gemeinsam in Formaten. Genau, also diese Podcast-Welt ist grundsätzlich aufgrund auch dieses Erstarken von Social Media, der Reichweite, auch bei jungen Leuten immer wichtiger und war auch entscheidend, würde ich sagen, für den Wahlsieg vielleicht auch von Donald Trump, weil, das muss man eben auch sagen, diese Podcasts, wo eben auch offen über, ja, mehr oder weniger ungefiltert über alles diskutiert werden kann, finden sich häufig eher in den konservativ rechten Räumen, muss man sagen. Ein Beispiel übrigens dafür könnte man noch sagen, einer der größten Podcaster, wenn nicht sogar der größte Podcaster, ja, Joe Rogan, der jetzt nicht unbedingt ein politischer Podcaster ist, aber eben auch zum Wahlkampf beide Präsidentschaftskandidaten eingeladen hat und Kamala Harris dezidiert diese Einladung ausgeschlagen hat. Und da muss man eben sagen, ja, sie hat diese offene Debatte eben nicht gesucht, kann man sagen, ja.
Das alles führt mich letztlich dann auch zur Frage, was, also können wir von Charlie Kirk etwas lernen? Und wenn ja, wo sind da die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten? Da würde mich Ihre Ansicht nochmal interessieren, Herr Rüß.
Also definitiv würde ich sagen, grundsätzlich, dass er ja eben dieses Gespräch gesucht hat. Das Format ist natürlich schwierig in Deutschland überhaupt umzusetzen. Es gibt jetzt eine Initiative auch von deutschen Influencern, die so eine Tour starten wollen. Also das darf man auch sicherlich mit Spannung beobachten, inwiefern das gelingt und auch inwiefern ja die Debattenräume dafür gegeben sind. Aber überhaupt über solche Themen, über solche ja auch Ideale, die er vertreten hat, zu sprechen, ist ja etwas, wovon man sich hier in Europa eine Scheibe abschneiden darf, auch dass das gewährt wird. Nun hat das ein dramatisches Ende gefunden und viele sehen darin vielleicht ja auch quasi den Beweis darin, dass diese Debattenräume eben nicht existieren, aber ich glaube, dass doch sehr viele Menschen mobilisiert wurden und ja, er damit vieles, was eben aus diesem klassischen amerikanischen Konservatismus auf heute zu übertragen ist, ja, vielen Leuten einfach vorgestellt hat.
Ja, ich erlebe das eben auch so, dass quasi da eine Mobilisierung stattfindet, nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland trifft man dann auch auf junge Leute, die das erstmal beeindruckt und die sich überlegen, was sie jetzt machen könnten. Und natürlich muss man solche Sachen dann auch übertragen. Und ich denke, gerade hier in Deutschland muss man natürlich dann auch erstmal anfangen, wieder über die Inhalte zu reden. Und das denke ich, ist schon was Charlie Kirk halt gezeigt hat. Es geht nicht nur darum, dass Politik technokratisch pragmatisch gemacht wird. Es geht nicht einfach nur darum, die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, sondern es geht erstmal auch um moralische und kulturelle Fragen und um Bildungsfragen, die präsent gehalten werden müssen und die umgesetzt werden müssen. Und das kann man auch natürlich über Gesprächskreise machen, über Arbeitskreise, über Studienkreise, über die Beschäftigung mit der Literatur und aus dieser Sache dann eben heraus in die Öffentlichkeit treten, über soziale Medien oder Veranstaltungen.
Aber ich wäre alles in allem doch skeptisch, sowohl was den Inhalt angeht, als auch an die Art und Weise, wie Kirk gearbeitet hat. Also inhaltlich muss gar nicht erwähnt werden, dass wir natürlich meilenweit davon entfernt sind, dass die Konservative oder die Rechte in Deutschland auch nur annähernd dieses christliche Selbstverständnis hätte. Manche lehnen es ja sogar ausdrücklich ab. Dass das eine, hier muss man sozusagen ganz weltlich argumentieren, was sicherlich möglich ist und was ja auch weithin getan wird. Das andere, ja, Sie sprachen das an, Herr Rüß, die Diskussion, es geht ja nicht darum, dass Rechte oder Konservative nicht gesprächsoffen wären. Die Erfahrung ist eigentlich immer, dass die Gegenseite das Gespräch ablehnt und nicht bereit ist zum Diskurs. Ob es gelingen würde, Sie hatten es jetzt angedeutet, ich frage mal nicht nach den Namen, dass es da Podcaster gäbe, die das versuchen wollen, das stelle ich mir in Deutschland schwierig vor. Ne? Denn ich glaube, die Toleranz und die Gesprächsoffenheit gerade der Gegenseite ist gering ausgeprägt.
Ja, vielleicht ist das aber eben auch genau das Frappierende, was vielleicht dann auch nochmal offengelegt wird, dargelegt wird in Deutschland, wie weit man eben ist für sowas und dass man da vielleicht auch gewissermaßen vorbildhaft eben über den großen Teich rüberschauen müsste. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das eine gewisse Reichweite erhält, wie das eben in den USA auch bei Charlie Kirk war, könnte das eben auch mehr Leute ansprechen und anziehen.
Und bei Charlie Kirk ging es ja auch darum, die eigenen Leute stark zu machen. Also auch die altes konservative Lager zusammenzubringen, dem konservativen Lager Einheit und Geist zu geben.
Sich quasi nicht marginalisieren zu lassen.
Das sehe ich ja bei uns in Deutschland schon als eine Notwendigkeit an, ja, wo man ja auch die Konservativen erstmal wieder mobilisieren und motivieren muss im Grunde.
Sie können die Frage letztlich ja noch dramatischer stellen, wo sind denn die konservativen Geister in Deutschland, nicht wahr? Also wenn Sie fragen, wo sind konservative Theoretiker in Deutschland hier und heute, also da kriegen Sie wahrscheinlich nicht mal eine Hand voll, wenn Sie die abzählen, voll seriöser, reflektierender, intellektueller, konservativer Denker von Format, die auch bereit und in der Lage sind, das Ganze entsprechend dann auch zu transportieren.
Ist dann halt die Baustelle.
Da ist die Baustelle, ganz genau. Wenn wir mal versuchen wollen, den Sack zuzumachen und uns, was uns ja als Podcast, Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus gut zu Gesicht steht, versuchen wollen, den Konservatismus von Charlie Kirk auf einen Nenner zu bringen. Wir sehen einen Konservatismus, der stark von klassisch-liberalen, libertären Werten herkommt, der also sehr stark auch in der amerikanischen Tradition die Freiheitsrechte betont. Und wir sehen einen Konservatismus, der in dem Moment, wo er bindend wird, wo er Maximen formuliert, sehr stark christlich motiviert ist. Wobei auffällt, dass beides, ich hatte es ja vorhin versucht anzudeuten anhand der Rede von Erika Kirk, der Witwe von Charlie Kirk, wobei beides so ein Amalgam wird, dass man es kaum voneinander trennen kann. Also die im Abendland ja klassisch gewordene Zwei-Reiche-Lehre von Augustinus bis Luther, sage ich mal, immer hochgehalten, dass man sagt, also Gott herrscht im Reich zur Rechten über die Kirche, über die Gemeinde direkt und durch sein Wort und durch Verkündigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Reich zur Rechten, also im weltlichen Bereich ist die Obrigkeit eingesetzt, durch die Gott herrscht, in der nach Römer 13 Folge zu leisten ist. Also diese Unterscheidung kennt dieser Ansatz nicht. Das ist auch durchaus typisch für diese presbyterianischen, calvinistischen, reformierten Ansätze, die sich also sowohl vom römisch-katholischen als auch vom lutherischen unterscheiden. Also diese Amalgamierung von Theologie und Politik, die ist also durchaus typisch auch für dieses Denken. Insofern, sagen wir mal, jetzt für Amerika nichts Ungewöhnliches.
Ja, wobei man auch sagen könnte, dass die schon konsequent das Böckenförde-Diktum umsetzen. Ne? Also es ist eben klar, dass die Staatsstruktur sozusagen das an Moral und Identität nicht liefern kann, was aber die Nation braucht. Und deshalb sind Leute wie Charlie Kirk aufgerufen oder fühlen sich eben in der Verantwortung, hier etwas dafür zu leisten, damit sozusagen die Verfassung auch mit Leben erfüllt wird und das, was die Nation ist, mit Leben erfüllt wird.
Ja, was er vielleicht heute nicht mehr, was er heute braucht, aber nicht mehr vielleicht liefern kann, der Staat. Allerdings, was früher noch in der Gründerzeit der Vereinigten Staaten eben zum Selbstverständnis der Leute einfach gehörte. Und das ist möglicherweise auch so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, aber die hatten auch früher Schulgebete noch bis in die Nachkriegszeit.
Ich denke aber, es ist ein Unterschied, ob ich sage, der Staat fußt auf Voraussetzungen oder basiert auf Voraussetzungen, die er selber nicht herstellen kann, oder ob ich sozusagen Politik treibe im Modus der evangelischen, also der Evangeliumsverkündigung. Das ist immer eine Besonderheit, die mir hier bei der Beschäftigung mit dem Phänomen Charlie Kirk und auch der Trauerfeier und auch seinen sonstigen Veröffentlichungen sehr stark aufgefallen ist. Das meine ich jetzt sozusagen, es ist ununterscheidbar. In Kontinentaleuropa würden auch, also früher die christdemokratischen, heute noch christlich-konservative, soweit es sie gibt, die würden immer sagen, ja, das ist sozusagen mein Fundament, und aufbauend auf diesem Fundament formuliere ich politisch das und das als Forderung oder als Ablehnung. Dort im Kosmos von Kirk sozusagen wird im Modus des Evangeliums Politik transportiert und im Modus der Politik sozusagen auch werden christliche Inhalte transportiert. Das ist also fast ununterscheidbar, wie gesagt, für ein calvinistisches Herkommen, was ja die meisten evangelischen Freikirchen sind, vom Herkommen her, ist das nichts Ungewöhnliches, aber dass das so stark ist und eine solche Macht entfaltet und Leute auch mitreißt, das ist schon erstaunlich und ein Phänomen, denke ich, was wir hier von Kontinentaleuropa in dem Maße nicht kennen. Und dann ein weiterer Punkt, den hatten wir schon angesprochen, dieses, was man sokratisch nennen kann, dieses Nichtsdestotrotz, also trotz der Amalgamierung von christlicher Botschaft und politischer Forderung, immer noch die Bereitschaft zu lernen. Also es ist nie ein statisches Etwas, was dort transportiert wird, sondern es ist immer ein Weg, ein Prozess, der bereit ist, durch Gespräch sozusagen sich zu den Horizont zu weiten, natürlich mit der Intention, andere zu überzeugen, aber auch immer damit rechnet, sozusagen, ne, dass das eigene Denken noch weiter geschärft wird. Also das ist ein weiterer Aspekt, der mir auffällt. Neben dem liberal-libertären und dem christlichen auch noch sozusagen diese sokratische, von der Antike herkommende, wenn man es geistesgeschichtlich fassen will, Offenheit zum Diskurs, die auch politisch inszeniert wird. Das heißt ja nicht, dass da jemand politischer Aktivist ist, von dem man weiß, ja, der, mit dem kann man reden, sondern er geht, das war ja sozusagen eine, dadurch ist er berühmt geworden letztlich, ne? Also er reist durch die USA und stellt sich an die Universitäten und diskutiert ohne Ende. Wo man in Deutschland, in Kontinentaleuropa vielleicht sagen würde, meine Güte, also wäre es nicht viel effektiver, mit gleichgesinnten Podcasts zu veröffentlichen, wie wir es tun, oder Pamphlete unter die Massen zu bringen, also nicht sich in Diskussionen aufzureiben, sondern Positionen zu vertreten, um die Leute damit zu überzeugen. Nein, er diskutiert und er will sozusagen natürlich deutlich machen, dass sein Konservatismus auch eine Rationalität eigen ist gegenüber diesen Leuten. Also ich finde das in der Zusammenschau durchaus interessant. Es gibt ja wenige Denker, auf die sich Kirk ausdrücklich beruft. Nicht wahr? Das ist Milton Friedman, den er immer mal wieder erwähnt, Ludwig von Mises, also die libertären, klassisch-liberalen Vordenker. Und eben natürlich auch Edmund Burke. Und bei dem Namen, muss ich sagen, bin ich dann doch letztlich hängen geblieben. Wenn er also schreibt, even founding conservative thinker Edmund Burke recognized that some changes can serve to conserve what is the best about society and its regime. Also auch der Wandel kann helfen, Dinge zu bewahren. Dann scheint mir der Konservatismus von Charlie Kirk doch genau in diese Richtung zu gehen. Also offen sein für Wandel, um Dinge zu bewahren. Aber was dieser Konservatismus bewahrt, das kann sich durchaus auch wandeln. Denn er ist natürlich geprägt von Unternehmergeist. Der hat ja selber letztlich eine Art Konzern aufgebaut. Er ist libertär geprägt. Dann spielt ja auch noch rein diese politische Landschaft, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Dieser Vibe-Shift, der durch die E-Tech-Bewegung da reingebracht wird, nicht wahr? Also Elon Musk und wer ist der andere nochmal? Peter Thiel. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, weil es nicht unmittelbar zum Thema gehört, aber das ist natürlich in diesem MAGA-Projekt auch alles mit drin, nicht wahr? Das ist natürlich eine Art von Konservatismus, den man früher so nicht kannte.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, den man eben auch früher vielleicht so nicht kannte. Es sind natürlich Herausforderungen, und Menschen des Modernismus, einer modernen Zeit. Und da muss sich natürlich auch ein Konservatismus irgendwo finden. Also, und ich glaube, das ist einfach ein sehr pragmatischer Ansatz gewesen von Kirk, sich eben auf gewisse Grundsätze dieser Denker auch zu berufen, um daraus auch realistische Forderungen für die Gesellschaft und einfach einen Horizont aufzuzeichnen, an dem man sich eben auch orientieren kann. Und definitiv ist da Edmund Burke sehr, sehr wichtig, der eben auch davon abriet, jetzt von plötzlichen Brüchen, wie zum Beispiel in der französischen Revolution geschah, sondern eben doch Gesellschaften sind eben organische Gebilde. Und diese plötzliche Brüche können eben zu sehr großen Verwerfungen führen. Auch Thema Egoismus wird da ja angesprochen, der eben auch abgelehnt wird, der auch in der christlichen Lehre abgelehnt wird. Und da gibt es dann doch diese sehr großen Überschneidungen.
Also organischer Wandel statt Disruption.
Ganz genau, also reformorientiert kann man sagen.
Das wäre natürlich nochmal eine interessante nächste Folge, vielleicht auch mit Ihnen, denn Disruption ist ein großes Thema, gerade in der Peter Thiel-Welt, nicht wahr? Ja, der Wert von Elon Musk, die ja genau ihren Konservatismus, wenn man ihn überhaupt so nennen kann und mag, ja mit Disruption begründen und sagen, das ist nun sozusagen ihre neue Waffe gegen alles, was Vogue ist und liberal. Aber letztlich, wenn man versucht, ein Fazit zu ziehen, wird man sogar sagen können, dass es im besten Wortsinne, im US-amerikanisch verstandenen Wortsinne, ja letztlich ein Liberalkonservatismus ist, ein christlich gesättigter Liberalkonservatismus, sokratischer Prägung, der letztlich bereit ist, sozusagen durch die Zeit hindurch auch sich weiterzuentwickeln und neue Erkenntnisse aufzunehmen. Und wenn man sich das klar macht von der Theorieebene her, was dagegen in unseren Medien transportiert wurde, ich war also rechtsextremer Podcaster oder Aktivist oder Faschist, wie es ja manche auch sagten, dann sieht man erst, wie weit das weg ist von jedem seriösen Befund, den man ja anhand der Texte und auch der Gedankenströmung nachzeichnen kann, wie wir es heute getan haben.
Absolut, und auch wie es in der amerikanischen Gesellschaft tatsächlich wahrgenommen wird. Also natürlich gibt es radikale Strömungen dort, die ihn genauso diffamieren würden. Allerdings würde ich doch sagen, auch diese breite Masse der Gesellschaft dort sieht das eben differenzierter und anders. Und es ist jetzt eben spannend zu beobachten, wie dann doch dieser Geist von Charlie Kirk diese Gedanken auch ohne ihn weiterleben können und wie sich das weiterentwickelt in den USA.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die man sich anschauen muss. Also ja. auf seiner Trauerfeier hat ja auch sein Stabschef eine sehr eindrückliche Rede gehalten. Und der junge Mann hat sich dann eben auch auf Kierkegaard bezogen und eben gesagt, ja, ein Tyrann wird getötet, seine Herrschaft so endet, ist es, ja. Ein Märtyrer stirbt, seine Herrschaft beginnt.
Nicht umsonst heißt diese Podcast-Folge Tod und Neubeginn, das Vermächtnis von Charlie Kirk. Natürlich ein Grundmotiv des Christentums, keine Frage, aber sicherlich auch eine passende Beschreibung für diesen Charlie Kirk-Kosmos, den Charlie Kirk jetzt nicht mehr leitet, sondern seine Frau Erika. Und ja, wir sicherlich weiterhin schauen werden, wie sich diese Bewegung in den USA weiterentwickelt. Benedikt Ruiz, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und uns mit Ihrem Know-how und mit Ihrer Fachexpertise weitergeholfen haben.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne. Und ja, wir bleiben dran am Thema und vielleicht sehen wir uns dann im Rahmen dieses Podcasts auch einmal wieder.
Sehr gern.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.